Am letzten Sonntag hatte ich begonnen, über den Philipperbrief zu predigen und will das fortsetzen. Ein Brief an die erste Gemeinde, die in Europa gegründet wurde. Und Paulus schreibt aus Rom, wo er in Gefangenschaft ist. 1. Philipper 1, Vers 12 bis 18. Ich will aber, dass ihr erfahrt, ihr Brüder, dass meine Lage vielmehr zur Förderung des Evangeliums gediehen ist, sodass meine Fesseln als in Christus begründet offenbar geworden sind im ganzen Prätorium und bei den übrigen allen. Und die Mehrzahl der Brüder im Herrn aus meinen Fesseln Zuversicht gewinnt und immer mehr es wagt, das Wort Gottes furchtlos zu verkündigen. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestellt bin. Die anderen verkündigen aus Ränkesucht Christus, nicht mit lauterer Gesinnung, in der Meinung, mir dadurch in meinen Fesseln Trübsal zu erregen. Was kommt aber dabei heraus, außer dass auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrhaftigkeit, Christus verkündigt wird und darüber freue ich mich. Ich nehme an, die Mehrzahl von Ihnen waren irgendwann im Schlussverkauf aktiv. Manche hat irgendein Schnäppchen erjagt. Vielleicht haben Sie heute sogar ein Kleidungsstück an, was Sie dort mitgenommen haben. Und manche sagt, ich hatte da 50% und der andere, ich habe sogar 70% oder 80% gewonnen. Es ist erstaunlich, wie schnell wir solche Dinge mitteilen können. Aber wenn Sie etwas von Jesus erzählen sollten, wo es ja nicht um ein Schnäppchen geht, sondern um ein Juwel, um einen Wert, der unvergleichlich ist, dann haben Sie einen Kloß im Hals und wissen nicht, wie Sie darüber reden sollen. Ist ja auch in unseren Medien so, da wird Gott totgeschwiegen. Natürlich gibt es ein Wort zum Sonntag und irgendwelche religiösen Sendungen, aber sonst in der normalen Berichterstattung kommt ja Gott weitgehend nicht vor. Wird irgendwie ausgeklammert, man redet vielleicht noch über soziale, gesellschaftliche Fragen, aber Gott ist außen vor. Wie kommt das? Martin Luther sagte mal, der Gottesdienst ist eine Kampfhandlung gegen den Teufel. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Sie sitzen heute Morgen so ganz friedlich in Ihrer Bank und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie wären mitten in einer Kampfhandlung drin. Das ist irgendwie, passt nicht zusammen. Oder doch? Ich denke an einen Amerikaner, von dem ich las. Seine Frau war schon gläubig. Es war ja so, wie es in vielen Ehen ist, dass die Frau geistlich voranmarschiert und der Mann dann so ein bisschen hinterherhinkt, wenn er denn überhaupt mitkommt. Manchmal ist es auch das Gegenteil, aber hier war es so. Und irgendwann war er bereit, endlich mal mit in den Gottesdienst zu kommen. Er stieg ins Auto, das Auto war platt. Er wechselte den Reifen, der nächste Reifen war platt. Zwei Ersatzreifen hat kein Wagen von uns, also musste er zu Hause bleiben. Kann man sagen, reiner Zufall, oder vielleicht ist ja der Gottesdienst nicht etwas, was erst in der Kirche anfängt, sondern schon zu Hause, in der Auseinandersetzung. Er ist dann am nächsten Sonntag mit vier vollen Reifen hingefahren und hat dann auch sein Leben Jesus anvertraut. Wahrscheinlich, weil seine Frau schon jahrelang dafür gebetet hatte. Ja, Gottesdienst, eine Kampfhandlung gegen den Teufel, stimmt das? Fällt es uns deshalb so schwer, von Jesus zu reden, weil wir dabei sozusagen Feindesgebiet betreten, wenn wir von ihm sprechen? Wir können ja über alles reden, nur hier wird es sehr persönlich. Oder denken Sie an die vielen Leute, die wir schon eingeladen haben, hier mal in den Gottesdienst zu kommen oder zu irgendeiner Veranstaltung. Und die sagten, ja, wir kommen mal. Aber ehe sie kommen wollten, hatten sie plötzlich ein Unlustgefühl. Und dann sind sie zu Hause geblieben. Es war kein platter Autoreifen, es war einfach nur ein Unlustgefühl. Stellen Sie sich vor, heute Morgen wären alle die Leute hier, die wir schon mal eingeladen haben und die zugesagt haben, zu kommen. Da hätten wir draußen eine ganz lange Warteschlange auf dem Parkplatz. Die würden gar nicht alle hier reingehen. Oder andere Leute haben gehört, zum Christsein gehört das Bibellesen. Und jetzt fangen sie an, die Bibel zu lesen, aber schon allein der Gedanke, wenn sie die aufschlagen, so ein inneres Gefühl des Gähnens, der Langeweile, Unlust. Und dann lassen sie das Buch zu. Der Feind wirkt immer wieder, es gibt Widerstand. Bei dem Paulus war der Widerstand auch körperlich. Er musste als Christ viele Schläge einstecken, mit Worten und auch richtig ganz praktisch. Zuletzt wurde er in Jerusalem gefangen genommen, weil die Leute dachten, er hätte einen Griechen mit in den Tempel genommen, also einen, der nicht beschnitten war, der nicht zu dem Volk Israel gehörte, und dadurch hätte er den Tempel entweiht. Es stimmte zwar nicht, aber immerhin, man nahm ihn gefangen und dann verschwand er erst mal 2 Jahre von der Oberfläche und der Statthalter Felix hat ihn verwahrt. Allerdings spekulierte der auch so ein bisschen, ob er nicht vielleicht ein paar Geldzahlungen bekäme, dann hätte er ihn auch freigelassen. Also die Welt hat sich kaum verändert seit damals. Dann kam es wieder zum Prozess, das war so ein Wischiwaschi-Prozess, sodass der Paulus dann sagte, jetzt möchte ich die höchste Berufungsinstanz nach Rom zum Kaiser. Und dann wurde er auf einer abenteuerlichen Seereise nach Rom gebracht und war dann noch einmal 2 bis 3 Jahre dort in einer persönlichen Gefangenschaft, ehe er dann vielleicht sein Leben zur Ehre Gottes in den Tod gab. Da sind die Gelehrten sich nicht ganz einig, ob er dann nochmal freikam oder ob er dann gleich hingerichtet wurde anschließend. Er wohnte dort in einer Privatwohnung, allerdings angekettet immer an einen Soldaten. Aber er konnte Gäste haben. Interessant ist, dass Gott führende christliche Sprecher plötzlich von der Bildfläche verschwinden lässt. Ja, der Paulus, der hätte doch noch zig Gemeinden gründen können. Stattdessen saß er jetzt im Gefängnis und konnte zwar beten und Briefe schreiben, aber sonst auch nichts. Das heißt, in Rom konnte er dann wieder Besucher kriegen. Auch bei uns ist es manchmal so, ich denke an den Leiter der Klostermühle, einige kennen ihn, Bernhard Rebsch. Es gab eine Zeit vor vielen Jahren, da gab es in Deutschland fast keine christliche Konferenz, wo der Sprecher nicht Bernhard Rebsch hieß. Wenn es nicht der Sprecher war, dann war es der Übersetzer, der Bernhard Rebsch hieß. Und ich sagte, weißt du, wohin man schaut, man liest überall deinen Namen. Ja, und dann hatte er plötzlich einen ganz schlimmen Verkehrsunfall, wo ihm ein betrunkener Motorradfahrer vorne in den VW-Bus reinfuhr und er dann viele Wochen im Koma lag, Bein verlor. Und seit der Zeit in den Hintergrund getreten ist, das heißt, er kann wieder predigen, aber nicht mehr in dem Maß wie früher. Gott hat einfach erlaubt, dass jemand, der an der Front steht, erstmal ganz verschwand und dann ins 2., 3. oder 4. Glied wieder eintrat. Oder denken Sie an die berühmten Brüder Wilhelm und Johannes Busch, fantastische Prediger. Gott hat einfach erlaubt, dass ein betrunkener Autofahrer einen von beiden totgefahren hat. Weg war er. Von der Bildfläche verschwunden. Oder eben hier den Paulus, der plötzlich im Hintergrund verschwand. In Rom konnte er zwar Gäste haben, er hat auch noch Leute zum Glauben geführt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Philemon-Brief gelesen haben. Das ist ein Begleitschreiben, das er einem entlaufenen Sklaven mitgegeben hat, den er wieder nach Hause geschickt hat, nachdem er durch ihn in Rom zum Glauben kam. Wahrscheinlich kannte dieser Sklave Onesimus den Paulus schon von einer Hausversammlung, die der Paulus vielleicht früher mal bei seinem Herrn gemacht hatte und dann war er ihm in Rom begegnet und Paulus hatte ihn dort zum Glauben an Jesus geführt. Paulus hatte viele Zuhörer und er sagte, dass das seine Lage zur Förderung des Evangeliums gediehen wäre. Einen Zuhörer hatte er immer, der war nämlich mit einer Kette an seiner Hand befestigt, das war der Soldat, an dessen Hand war auch eine Kette, die waren immer zusammen und wenn Paulus mit jemand über Jesus sprach, wer hörte immer mit? Der Soldat. Dass nicht immer derselbe Soldat war, sondern Schichtwechsel stattfand, hat er also viele Soldaten mit dem Evangelium erreicht. Und Imperatorium, das war die Leibwache des Kaisers, wurde bekannt. Da gibt es so einen frommen Mann, der da ab und zu einen von uns als Bewacher hat und der ist irgendwie wegen seines Glaubens eingesperrt. Die Leute wurden dadurch ermutigt, nicht etwa entmutigt. Paulus sagt, es diente der Förderung des Evangeliums. Ist interessant, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wenn wir hören, dass jemand wegen seines Glaubens Nachteile einsteckt, dann sind wir gar nicht so gerne bereit, das weiterzuerzählen. Oder bei einem Missionar von uns, der in einem sehr schwierigen Gebiet arbeitet, ist ein Teenager, ein Mädchen, vor 1, 2 Jahren zu Glauben gekommen an Jesus. Und dann wurde sie von ihren eigenen Angehörigen umgebracht, weil das nicht in deren religiöses Gefüge passte. Sowas erzählen wir nicht so gerne weiter. Wir sagen lieber, dass irgendein Spitzensportler Christ ist und dass dieser Wirtschaftsführer da auch Jesus kennt. Also Leute, die es zu etwas gebracht haben, weil wir denken, wenn jemand Nachteile einsteckt, dann ist das ja keine Werbung für das Evangelium. Aber ein Christ, der in Verfolgung stand, sagte auch, wenn man eine Rose nimmt und sie auf dem Boden zertritt, dann verströmt sie noch ihren Duft. Das heißt, selbst wenn wir sozusagen zertreten werden, dann werden wir immer noch die Liebe Gottes bezeugen und auch unser Leiden oder sogar unser Tod, im gewissen Sinne, eine Werbung sein für Gott. Ja, der Paulus schreibt, andere gewinnen Mut, auch jetzt etwas von Jesus zu erzählen. Wobei wir ja wissen, der Preis damals war sehr hoch. Man konnte eingesperrt werden, konnte sogar sein Leben verlieren. Aber die Leute waren jetzt bereit, diesen Preis zu zahlen, weil sie merkten, der Paulus war bereit, ihn zu zahlen. Das Römische Reich wurde überwunden von Christen. Es wurde von keiner anderen Weltmacht zunächst besiegt, sondern von Christen, und zwar von innen her. Ich nehme an, mancher von ihnen hat so einen Fisch an seinem Auto kleben oder auf der Gitarre oder sonst wo, um Hals hängen. Ein Symbol der Christen aus der römischen Verfolgung. Sie wussten, dort, wo dieses Fischsymbol ist, treffen sich Christen. Also ein heimliches Erkennungszeichen. Weshalb die Leute Jesus verkündigt haben, hier war ganz verschieden. Die einen aus Liebe, die anderen aus Geltungssucht. Liebe zu Jesus, Liebe zu den Menschen. Die anderen sagten, jetzt ist endlich der Kerl mal weg. So wie bei einem Fußballverein, stellen sich vor, lauter Profis, aber einige sitzen immer auf der Bank. Und da ist der eine auf der Bank froh und sagt jetzt, endlich hat er da eine Verletzung, jetzt kann er nicht spielen, jetzt werde ich dir mal zeigen, was ich kann. So war es auch hier. Einige waren froh, dass dieser Paulus endlich mal in der Versenkung verschwunden war, dieser Superapostel aus ihrer Sicht. Und jetzt konnten sie mal zeigen, was sie können. Es heißt, eine Verkündigung aus Geltungsstreben. Lass mich mal ran. Ist erstaunlich, der Paulus sagt, Hauptsache Jesus wird verkündigt. Wir haben in diesem Jahr ein Jubiläumsjahr für Johann Sebastian Bach. Und er hat immer unter seine Musikstücke geschrieben, Soli Deo Gloria. Ich weiß nicht, wie Sie über die Aufführung christlicher Texte in geistlicher Musik denken heute. Da könnten Sie oft drunter schreiben, Soli Mihi Gloria, allein mir die Ehre. Das würde dann vielleicht der Dirigent sagen, guck mal, das habe ich erreicht hier mit meinem Chor. Vielleicht würde es der Solist sagen, der irgendeine Arie gesungen hat. Vielleicht sogar der Komponist. Aber der Paulus würde sagen, Hauptsache, Christus wird verkündigt und in den Texten kommt etwas Sinnvolles zur Sprache. Ich traf vor Jahren mal einen Predikant, der sagte hier, in Oberthausen muss ich mal predigen, das ist der einzige Ort, der mir noch fehlt. Er fehlt ihm auch heute noch. Nichts gegen den Predikanten, aber nur weil einem ein Ort fehlt, ich denke, das ist noch kein Grund zu predigen. Ja, wie sieht es aus? Ich kann predigen, um andere zu beeindrucken. In der Art, wie ich rede, vielleicht wie ich auftrete, wie ich gekleidet bin, wie ich irgendetwas einsetze. Früher sagte ich meiner Frau manchmal scherzhaft, weißt du, am liebsten würde ich mal in Shorts predigen. Ja, habe ich noch nie getan, zumindest nicht hier. Die Frage war, warum würde ich am liebsten mal in Shorts predigen? Weil ich dann ein Echo auf meine Predigt bekäme, wenn auch vielleicht ein sehr durchwachsen ist. Und dann habe ich überlegt, warum möchtest du eigentlich ein Echo haben? Und da dachte ich, eigentlich möchte ich wissen, wie wirkt es auf andere Leute? Wie Gott zu ihren Herzen geredet hat, gut, das kann man ja nicht kontrollieren. Ich dachte, eigentlich ging es mir dabei um mich. Und dann sagte ich, gut, werde ich es nicht tun, sondern einfach erwarten, dass Gott weiter wirkt. Ich denke an einen anderen Pfarrer, da kamen nach dem Gottesdienst zwei Frauen zu ihm, ziemlich aufgeregt, und sagt, ihre Predigt hat uns richtig getroffen, sie haben uns ganz unruhig gemacht. Und er sagte, das tut mir leid, das hatte ich nicht beabsichtigt. Er hatte keine Ahnung, dass Gott seine Predigt vielleicht benutzen konnte, um mit jemand persönlich zu reden und hat das wieder heruntergespielt. Ja, ich denke, ein Christ kann andere ermutigen zu glauben und ich hoffe, dass unsere Gemeinde das auch ein bisschen tut für andere, sie zu ermutigen zu glauben. Wenn Sie zu Hause einen Bibeltext lesen oder so eine Predigt hören, ist ein Gedanke des Lesens immer der Situationsvergleich. Was war damals und heute ähnlich? Was war damals und heute völlig verschieden? Damals war es eine Verfolgungssituation, heute nicht. Als Pfarrer kann man sogar von der Stadt eingeladen werden, ein Grußwort zu reden. Man wird nicht eingesteckt, weil man Christ ist. Im Gegenteil, ab und zu mal zur, ja, wie soll man sagen, Verschönerung von irgendetwas in den Mittelpunkt gestellt. Was Sie oder ich mal erleben können, ist irgendwo eine Abgrenzung, wo einer spottet, ich denke, oder irgendwie Dinge nicht versteht und von daher scharf dagegen ist. Konfirmandenvater hat mich mal eingeladen, und gefragt, zu welcher Sekte wir gehören. Ich sagte ihm, wir würden zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gehören. Ein Theologe war mal hier im Gottesdienst, der sagte, in so einen reaktionären Gottesdienst gehe ich nie wieder. Seit der Zeit ist er auch nicht wiedergekommen. Aber das sind einfach Dinge, die abgrenzen, aber das ist keine Verfolgung. Das ist einfach mal die persönliche Meinung von jemand. Wir leben nicht in solch einer Drucksituation, aber unser Problem ist es leider auch nicht, dass viele das Evangelium verkündigen, sondern ich denke, wir leben oft in einer wohligen Zurückgezogenheit und behalten das Evangelium für uns. Wir lassen die Leute so leben, wie sie wollen, sollen sie uns leben lassen, wie wir wollen. Das nette lateinische Sprichwort kennen Sie, suum cuique, jedem das Seine. Aber das ist eigentlich nicht der Auftrag Gottes, weil er ja möchte, dass wir Menschen für den Glauben an Jesus erreichen. Wir erreichen sie natürlich, wenn sie kommen. Aber wenn sie nicht selber kommen, dann wird es schon schwieriger. 1988 hatten wir mal eine Ausnahme, da haben wir diese Aktion Neue Schritte gestartet und haben alle evangelischen Haushalte in Obertshausen angerufen und ihnen dann ein Taschenbuch angeboten und hinterher viele Hauskreise gegründet, von denen es heute noch einige gibt. Da sind ein paar Leute wach geworden, einige sind zum Glauben gekommen, andere wurden nachdenklich. Das war sicher mal eine positive Ausnahme. Außerdem haben wir Predikanten, die auch in anderen Gemeinden predigen, also auch das Evangelium weitergeben. Ich denke, wir sollten beten, dass das die gute Nachricht von Jesus in einer besseren, häufigeren Weise an Menschen herangebracht wird. Dazu ist ein gutes Mittel, ein persönliches Zeugnis zu geben. Wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, dann werden Sie dreimal die Bekehrung des Paulus lesen. Einmal, wie er sich wirklich bekehrt hat, wie er Christ wurde, dann, wie er es der Volksmenge erzählt und später nochmal vor einer anderen Gruppierung wiedererzählt. Das heißt eigentlich dreimal das Gleiche, wie er zum Glauben kam. Und ich denke, das ist mit das wirkungsvollste Zeugnis, einem anderen zu sagen, wie sie zum Glauben kamen. Das Zeugnis hat normalerweise, logischerweise, drei Punkte. Der erste, wie sah mein Leben ohne Jesus aus? Das zweite, wie habe ich ihn kennengelernt? Und das dritte, was hat sich verändert? Wie sah mein Leben ohne Jesus aus? Das ist ganz verschieden. Der Paulus konnte sagen, mein Leben war immer religiös. Vielleicht können Sie sagen, ich saß schon 20 Jahre im Gottesdienst, bis ich endlich begriffen habe, dass ich Jesus brauche. Ich habe immer nur zu Gott gebetet, aber nie zu Jesus. Und endlich ist bei mir der Groschen gefallen und ich habe Jesus kennengelernt. Ganz verschieden, was Sie da sagen würden. Also wie sah das Leben ohne Jesus aus? Vielleicht schon ein frommes Leben, vielleicht auch ein bewusst abgewandtes Leben. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Durch Menschen, durch Bücher, durch Gedanken, durch Beispiele, durch eigenes Versagen, durch Freude, wie auch immer, durch Ihre Kinder oder Ihre Eltern. Und haben Sie dann ein Aufnahmegebet gesprochen oder wie lief das? Kam das so Stückchen, scheibchenweise? Und was hat sich verändert? Wenn Sie Jesus annehmen, fangen Sie auch an, sich selber anzunehmen, also eine positive Persönlichkeitsentwicklung. Was hat sich da getan? Wie hat sich der Friede Gottes in Ihrem Leben ausgewirkt, persönlich, vielleicht sogar in Ihrer Ehe oder Familie? Und das Ganze in 3 Minuten zu erzählen, damit ein anderer auch Zeit hat, zuzuhören. Üben Sie das einmal. Wir haben das mal im Hauskreis gemacht und jeder hat dann sein kurzes Zeugnis vorgetragen. Das war äußerst spannend, überhaupt mal von dem anderen zu hören, wie er zum Glauben kam und dann zu sagen, das würde ich kürzer machen oder etwas prägnanter. Ja, also, wie sah das Leben ohne Jesus aus? Wie habe ich ihn kennengelernt? Was hat sich geändert? Nur diejenigen unter uns, die christliche Eltern haben und als Kinder da hineingewachsen sind, können natürlich schlecht sagen, wie sah die Zeit ohne Jesus aus, weil es diese Zeit nicht gab. Aber alle anderen können das schon sagen. Gott hat sehr viel Sinn, auch für Humor. Ich las von einem Christen in Peru, da gibt es eine linke Terrororganisation, der Leuchtende Pfad. Ganz brutale Leute. Und ein Christ hat gebetet, dass er mit diesen Leuten Kontakt bekäme, um ihnen die Liebe Gottes zu bezeugen. Dann geschah Folgendes, er stand auf einem Marktplatz und da war gerade ein Überfall von diesem leuchtenden Pfad. Und bis die Polizei kam, waren die natürlich alle verschwunden. Aber die Polizei wollte natürlich auch einen gewissen Fahndungserfolg vorweisen. Und haben sie ihn verhaftet. Er hatte zwar gar nichts damit zu tun, aber jetzt hatten sie einen. Und da er zu dem leuchtenden Pfad gehören sollte, haben sie ihn auch ins Gefängnis zu den anderen leuchtenden Pfadmitgliedern reingesetzt, die schon da waren. Worum hatte er gebetet? Er wollte Kontakt haben zu Leuten vom leuchtenden Pfad. Und sein Gebet wurde sehr schnell erhört. Er hat viele von ihnen im Gefängnis zum Glauben an Jesus geführt. Das heißt, er hat wirklich von innen heraus sie zum Leuchten gebracht, aber auf einem anderen Pfad. Interessant ist, wie jemand zum Glauben kommt, durch die Art, wie er zum Glauben kam, weil das dann auch die Art ist, die er oft für andere anwendet, um sie zu gewinnen. Ich denke an einen Mann, der bei einer Strandmission zum Glauben kam, also am Meeresstrand, freie Verkündigung. Er wurde der Gründer der Open Air Campaigners, eine Gruppe, die heute auf der Straße und an Stränden evangelisiert und Menschen zum Glauben an Jesus einlädt. Ich denke an einen Jungen, der in seiner Sonntagsschule in Amerika seine Sonntagsschulklasse zum Erfolg im Bibelverslernen bringen wollte. Ja, da konnte man Preise gewinnen, wenn man so und so viele Verse in solcher Zeit gelernt hat. Und er hat wie ein Weltmeister gelernt und fing an, die Verse, die er gelernt hat, zu verstehen. Und ist dadurch zum Glauben gekommen. Er hat später eine Mission gegründet, die Navigatoren, die im Wesentlichen damit arbeitet, Bibelverse zu lernen und sich Schriftpassagen im Zusammenhang einzuprägen. Ich denke an eine Highschool in Amerika, wo eine ältere Dame nebenan wohnte, die hat immer für diese Schüler gebetet, dass Gott doch mal was unter ihnen tut. Dann hat sie einem von ihnen ein neues Testament geschenkt, der das erstmal zur Seite gelegt, ein halbes Jahr liegen lassen, ehe er es las und dabei zum Glauben an Jesus kam. Und dann in den Sommerferien sagte, jetzt bin ich Christ, was nun? Ich könnte doch mit anderen Christen auch so Schriften verschenken, verkaufen. Und da ist eine weltweite Bewegung draus geworden, Operation Mobilization. Auch unsere Gemeinde hatte damit schon Kontakt, die auch heute noch eine Schriftenmission ist, das heißt Schriften verteilt, verkauft, verschenkt in aller Welt. Ich denke an jemanden in der Gemeinde, der in einer Kinderwoche zum Glauben kam, heute Kinderarbeit macht, an jemanden, der durch ein Traktat, das heißt so ein ganz kleines Faltblatt, zum Glauben kam an Jesus, der auch später gerne anderen Leuten sowas verteilt hat und auch mit einem gewissen Echo. Ich persönlich bin durch ein Buch zum Glauben gekommen, klar, hängt vieles andere mit zusammen. Ich verschenke immer noch gerne Bücher. Ich freue mich, dass diese Gemeinde eine Bücherkiste hat, wo man Bücher kaufen und verschenken oder selber lesen kann. Ich denke, dass hier in der Gemeinde durch Bücher, die ich verschenkt habe, hat jetzt nichts mit mir zu tun, mehr mit den Büchern, denke ich an drei Leute, die dadurch zum Glauben kamen, einfach, dass sie den Inhalt des Buches angenommen haben und dann ihr Leben Jesus anvertraut haben. Einer ist davon schon in der Ewigkeit. Es ist also interessant, wie Menschen selber zum Glauben kamen, weil sie auf dieser Schiene am ehesten glaubwürdig auch versuchen können, andere zu erreichen. Ein Mädchen unserer Gemeinde, inzwischen junge Mutter mit Erwachsenen, mit Kindern, hat früher in der Grundschule Bibelverse aufgeschrieben und ihren Mitschülern in die Tasche gesteckt. Mitschülerin. Es gab dann ein paar Eltern, die sagten, setz dich nicht so dicht an das Mädchen ran, wer weiß, was dahinter steckt. Aber war auch eine Weise, Jesus zu bezeugen. Oder denken Sie an die vielen Lieder, in denen Jesus bezeugt wird. Ich weiß nicht, was Ihr Lieblingslied ist, ein christliches Lied. Das sagt ja oft auch etwas aus, in welcher Lage Sie das kennengelernt haben und was das bedeutet für Sie. Das Ziel einer Gemeinde ist, Menschen für den Glauben an Jesus Christus zu erreichen. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir in diese Richtung beten, sodass mehr Menschen erreicht werden. Wenn Sie überlegen, wie Sie das Evangelium weitersagen können, dann gibt es im 1. Korintherbrief eine ganz kurze Formulierung, wo alles zusammengefasst ist. 1. Korinther 15, 3-5, sagt Paulus, was er selber empfangen hat und weitergibt. Er sagte, ich habe empfangen, gebe weiter, was ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift, dass er begraben wurde und auferstanden ist nach der Schrift. Dann erschien er dem Kephas und den Brüdern. Das ist das, was wir weitergeben und ich denke, es kann Menschen verändern, wenn sie Jesus kennenlernen. Mein Einstieg war der Schlossverkauf, die Schnäppchenjagd. Es ist leicht, über Schnäppchen zu reden, es ist schwer, über Jesus zu reden. Aber beten wir gemeinsam darum, dass wir das lernen und Gott gute Gelegenheit gibt, die er führt, damit wir sie nutzen. Herr Jesus, du weißt, wer unter uns dich kennt, wer seinen Glauben bezeugen kann. Du weißt, wer vielleicht heute Morgen auch gemerkt hat, dass er dich nicht bezeugen kann, weil er dich noch gar nicht kennt. Du kannst dir Entscheidendes verändern und vor allen Dingen Gelegenheit geben, diese gute Nachricht von dir weiterzuleiten auf eine Weise, die andere erreicht und dich ehrt. Amen.